Hey, auf meiner Purpose-Reise durch Deutschland bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner dritten Etappe. Engelskirchen Hauptbahnhof lautet die Haltestelle. Aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht einfach besser umdrehen sollte und wieder nach Hause fahren sollte. Ob es jetzt vielleicht einfach die Zeit ist, einfach mal die Klappe zu halten. Das Ganze steht hier noch unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Diese Episode erblickt das Licht der Welt am 27. Februar 2022 für all diejenigen, die später zuhören. Und der Einmarsch der Russen in die Ukraine ist gerade mal ein paar Tage her. Und natürlich habe ich auch Angst. Angst vor einem größeren Krieg. Angst wieder einmal vor der Zukunft meiner Kinder. Nicht weit entfernt von Deutschland kämpfen Menschen um ihr Überleben, um Freiheit, um Demokratie. Und ich mache hier eben eine Deutschlandtour mit dem Zug. Im, wie gesagt, schon Feel-Good-Modus. Weitermachen oder aufhören? Das war unsere Frage. Und wir haben uns dazu entschieden, weiterzumachen. Weil letztendlich geht es ja in Bezug auf das Wirtschaften hier um Zukunftsnarrative, die es dringend braucht, damit diese Welt dann doch irgendwo, auch wenn es gerade ziemlich schwer fällt, das zu glauben, damit diese Welt doch irgendwo ein besserer Ort wird. Purpose, sinnstiftendes Wirtschaften, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Also ein Wirtschaften, was tatsächlich auch über die reine Maximierung des Gewinns by any means hinausgeht, sondern auch sozial-ökologische Konsequenzen im Blick hat. Und die Menschen und die Unternehmen, die eben jenes tun, die porträtiert eben diese Reihe. Und das würde ich euch letztendlich alles vorenthalten, wenn ich jetzt umdrehen würde. Und gerade auch diese Station, die Etappe 3 in Engelskirchen bei Anna Jona von Wildlingsschuss, ist eine, wie ich finde, ganz besondere.
Gleis 1, Einfahrt Purpose Express nach Engelskirchen Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Also, steige ich mal ein in die Lokomotive. Kommt doch am besten mit, dann wird es eine richtig gute Episode. Viel Spaß und Sinn.
Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Die Podcast-Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
So, nach dieser längeren Vorrede nun eine kürzere Vorstellung. Anna Jona, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Wildlingsschuss, ist zu Gast in dieser Episode. Beziehungsweise, muss ich eher sagen, ich bin ja zu Gast bei ihr in Engelskirchen, im Bergischen Land, nicht weit entfernt von Köln. Nachdem mich Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft angerufen hat und mich auf eben jene Tour geschickt hat, bin ich zuerst in Köln geblieben und zu Fabian Kienbaum gefahren und habe mir erstmal den Purpose erklären lassen. Jetzt, gar nicht so weit weg von Köln, bin ich im Bergischen Land, bei Wildlingsschuhe. Die Minimalschuhe, die Wildling herstellt, sollten quasi schon mit Erfindung im Jahr 2015 so entwickelt werden, dass sie den natürlichen Bewegungsapparat ihrer Trägerin oder ja, ihres Trägers unterstützen und dieser sich so bestenfalls von Fehlstellungen regenerieren kann. Regeneration, das wird großgeschrieben bei Wildling, denn sie wollen dieses Prinzip, dieser Erholungsfähigkeit, auf alle Teile der Wertschöpfungskette übertragen. Und wie das funktionieren kann und mit welchen Krisen Sie sich bei Wildling damit dann auch auseinandersetzen, das sind zwei Aspekte, die jetzt gleich zur Sprache kommen.
In Kürze erreichen wir den Halt Engelskirchen Hauptbahnhof.
Yes, time to leave the train, Zeit auszusteigen und endlich mal mit dem Gespräch anzufangen. So, Sachen gepackt und ab dafür. Der chinesische Fast-Fashion-Konzern Shein bringt täglich angeblich 500 neue Kleidungsstücke ins Sortiment. Ein Hoodie für 8 Euro, ein Kleid für 2 Euro, sponsert Unmengen an Influencern und hat die meistbesuchte Fashion-Webseite der Welt. Sie kümmern sich um Mode für die Massen zu günstigen Preisen. Sie tun etwas für das Gemeinwohl. Anna, wie viele Schuhe habt ihr im Sortiment?
Oh Gott, wie viele Schuhe haben wir im Sortiment? Also sind deutlich weniger, als Shein wahrscheinlich auf einer Seite hat. 12 verschiedene Modelle vielleicht so pro Saison.
Also tut ihr fast weniger fürs Gemeinwohl als Shein? Dieser Frage werden wir gleich auf den Grund gehen. Wir starten aber mal mit einer Schnellfragerunde zum Warmwerden. 5 Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort, idealerweise in einem Satz.
Ich werde mich bemühen.
Anna, was ist mit Gemeinwohl gemeint wohl?
Ich würde Gemeinwohl als eine Änderung der Perspektive beschreiben, statt zentristisch sozusagen aufs Unternehmen und auf das eigene Wohl zu schauen, eben darüber hinaus sich das Wohl der anderen anzuschauen, die man mit der Tätigkeit beeinflusst.
Zweitens, was war eure letzte Krise?
Unsere letzte Krise dauert gerade noch an. Es geht um eine Definition der besseren Zusammenarbeit bei Wildling.
Drittens, was bedeutet Resilienz für dich?
Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, gerne über einen längeren Zeitraum eben mit unterschiedlichen Situationen, Wandel, Krisen, Änderungen zurechtzukommen.
Viertens, vervollständige bitte den Satz, regenerativ wirtschaften bedeutet?
Vervollständige den Satz, oh Gott. Bedeutet, mehr zurückzugeben, als man nimmt, um es mal ganz kurz zu machen.
Und fünftens, euer Purpose in einem Satz.
Wir sind Teil der Regeneration.
So, danke schön. Also bravourös gemeistert, würde ich sagen. Irgendwie. Das habe ich dir vorab nicht geschickt, diese Fragen, dich kalt auflaufen lassen. Also Respekt dafür.
Ich hoffe, die Kommata und Wurmsätze sind genauso angekommen als ein Satz.
Zum Purpose. Muss man sich eigentlich einen Purpose erarbeiten oder ist der einfach da?
Ich denke, es gilt beides. Also ich glaube, es gibt so eine grundsätzliche Haltung, wenn man das Unternehmen gründet und etwas, was wirklich aus dem Herzen, aus dem Bauch gesteuert ist. Aber was genau und wo sie hin sich das kanalisiert, das ist schon auch Arbeit.
Okay. Und der Purpose als solcher ist ja eigentlich wirklich ein relativ schwieriges Wort, finde ich. Ne? Also es ist eins dieser Buzzwörter, wo man jetzt schnell wegrennt, wenn man es hört. Also geht es mir zumindest.
Wo man auch in Köln auch schnell Purpose hört, ne?
Purpose.
Oder?
Ja, auf jeden Fall Purpose. Da hatten wir übrigens eine Episode zu. Ne? Wie findet man den Purpose mit Wildlingsschuhs in der Fabrik? Ist in den Shownotes verlinkt. Was mich aber jetzt im Zuge der Krisen, im Zuge der Krisenresilienz interessieren würde, wie eigentlich so ein Purpose durch eine Krise navigieren kann, beziehungsweise verpeilt man durch den Purpose den richtigen Weg sogar?
Also ich glaube, dass ein Purpose immer eigentlich wie so ein Nordstern oder so einen auf der richtigen Richtung hält. Und das Nordstern sieht man ja zum Glück auch, wenn man irgendwo vielleicht nicht im dichtesten Wald steht, aber mal eine Lichtung kommt. Insofern denke ich, hilft es eigentlich immer wieder auch, die Energien zu bündeln und die Richtung zu schärfen, den Fokus zu schärfen. Und aus meiner Erfahrung bislang hilft das eher, dann auch Krisen zu navigieren.
Wenn der Nordstern denn überhaupt noch in der richtigen Richtung ist, oder? Also ein Purpose ist ja veränderbar irgendwann. Nachher will ich irgendwo anders hin vielleicht. Oder muss auch irgendwo anders hin.
Also ich würde jetzt sagen, dass ein Purpose tatsächlich so weit gegriffen ist, so weit vorausschaut, dass die Richtung doch die gleiche bleibt. Also man kann den Purpose unterwegs schärfen, man kann es nochmal nachjustieren, man kann sicherlich auch mit jedem Jahr Erfahrung nochmal, ne, einfach nochmal konkreter werden. Aber dennoch ist es ja eine ganz große Richtung, die bleibt.
Das Thema Krise ist das nächste. Und du hast gerade gesagt, dass ihr eine Krise gerade noch habt, die noch am Andauern ist. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort offiziell am Andauern ist, auch so ein bisschen rheinisch irgendwie ist. Ne? In der Medizin zeigt die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung an. So habe ich es zumindest jetzt in der Recherche nochmal nachgelesen. Welche Entwicklung war denn bei euch problematisch, dass daraus die Krise entstanden ist?
Also ich würde es ähnlich sehen. Ne? Eine Krise ist die das Zusammenkommen oder die Konzentration von vielen kleinen Problemen vielleicht oder vielen kleinen Herausforderungen, dann die sich irgendwann bündeln. Und dann wird es eben so akut, dass man auch eine Krise erkennt. Für uns würde ich das aktuell so beschreiben, dass wir eben als Team unglaublich gewachsen sind, dass wir uns als Team auch aufgrund der Pandemielage als Remote-Team eben ganz lang nicht mehr haben treffen können, dass uns viele Möglichkeiten des jetzt aktiven Zusammenarbeitens genommen worden sind und dass wir auch mit einer großen Naivität rangegangen sind, was Zusammenarbeit eigentlich bedeutet oder was Zusammenarbeit wirklich braucht. Also wir haben das immer sehr aufs Unternehmen bezogen. Was muss das Unternehmen leisten, bereitstellen, durcharbeiten, jetzt auch mit den Teams, damit das überhaupt möglich ist. Und wir haben so ein bisschen die individuelle Ebene aus dem Auge verloren.
Dazu muss man noch kurz dazu sagen, ihr seid mittlerweile, glaube ich, knapp 300 Mitarbeitende, ein bisschen drunter.
Ich hoffe weniger, ich hoffe 270.
Ah, 270, okay, genau. Okay. Und ihr seid also fast berühmt dadurch geworden, dass ihr eigentlich komplett remote aufgestellt seid. Das heißt, ihr habt diese ganze New Work-Bewegung mitgenommen, auch das steht ja in vielfältigen Artikeln, Podcasts und so weiter und so fort, habt ihr darüber berichtet. So, das ist nun mal für diejenigen, die jetzt das nicht zuordnen können, nochmal kurz der Status quo. Ne?
Mhm. Wir haben große Erwartungen an Zusammenarbeit und auch daran, Zusammenarbeit wirklich nochmal anders zu gestalten. Und uns fehlt quasi gerade der ganze innere Teil. Also das alles das, was halt mit Dingen zu tun hat, die nicht so leicht greifbar sind, eben nicht Strukturen, Prozesse, Accountability-Profile und so weiter, sondern das innen drin, die Haltung, die Selbstreflexion, auch eine Definition tatsächlich von Kultur, was ist das eigentlich genau? Oder und das sind Themen, die, wenn man die nicht angeht, die durchaus explosiven Charakter entwickeln. Gerade, und deswegen kommt das Thema Krise hier auch nochmal von außen und nicht nur von innen, eben in einer Situation, wo eine enorme Belastung auf dem Team lastet, also auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer Zusammenarbeitsebene, also einfach von außen gegeben. Und das ist gerade bei uns, also hat sich immer mehr kristallisiert und immer mehr auch als Problem herausgestellt. Und gleichzeitig ist eben eine Krise auch eine wahnsinnig große Chance, wenn es dann so konkret wird. Dann ist einmal total klar, dass gehandelt werden muss und andererseits eben auch klar und wird auch deutlich, wo und was getan werden kann und eben jetzt genau dieses Thema innere Haltung, Selbstreflexion, Bedürfnisse anzugehen, ist auch eine Wahnsinnschance dann wiederum für eine positive Veränderung.
Ja, um das nochmal kurz zu subsumieren, also die Krise, die bei euch jetzt entstanden ist, kam eigentlich erstmal durch so einen exogenen Schock, also eine Krise von außen, in diesem Fall die Pandemie. Sind interne Fehlentwicklungen nochmal so richtig offengelegt worden, also euch zumindest klar geworden? Also Krisen können auch einfach, sind vielleicht dramatischer, wenn sie von innen entstehen.
Ja, absolut. Also du hast ja meistens eben die verschiedenen Ebenen, ne? Also von außen die Pandemiebedingungen, dann auch ein schnelles Wachstum, also eine ständige Dynamik, mit der auch umgegangen werden muss, wenig Erfahrung auch in Organisationsentwicklung und Gestaltung. Aber dann eben auch total spannend, eben diesen individuellen inneren Aspekt. Also wir sind alle in Systemen groß geworden, die hierarchisch funktionieren. In der Familie, in der Schule, im Studium, bei anderen Arbeitgebenden. Und wir nehmen da schon so ein bisschen was weg an Sicherheit, die auch durch eine gelernte hierarchische Struktur entsteht. Und das muss eben eigentlich gefüllt werden dann vom Individuum, durch Eigenverantwortung, durch Selbstreflexion, durch ein Kennen der eigenen Bedürfnisse und auch einem Wissen, wie man Probleme löst. Ne, jetzt einfach auch wirklich für sich, also wie man selbst wirksam wird, auch wenn etwas gerade nicht gut läuft. Und diese Tools müssen wir tatsächlich Leuten mitgeben. Mir war das gar nicht so bewusst. Also mir war nicht bewusst, dass das auch Aufgabe sein kann von der Organisation, eben diesen Reifeprozess mit zu begleiten. Und in dem Moment, wo das dann klar wird, löst sich auch alles. Also da wird dann sehr deutlich, dass das eben dann ein Schlüssel ist, um ganz, ganz viele Probleme anzugehen oder ganz viele unterschiedliche Konflikte auch anzugehen. Und deswegen denke ich eben, dass in jeder Krise auch eine Wahnsinnschance liegt, wenn man sie denn nutzt, ne, um einfach eine positive Veränderung anzuschieben.
Mhm. Wie laufen da eure Entscheidungsstrukturen? Also kann man das schon sagen, seid ihr in der Selbstbestimmung? Ist das eine selbstführende Unternehmung? Gibt es Zeichnungsregelungen? Welche Hierarchieebenen habt ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du da ein paar Einblicke geben. Ich weiß, das ist ein ziemlich komplexes Feld, aber so zwei, drei Beispiele, die das eher verdeutlichen können.
Also wir sind nicht komplett selbstorganisiert. Wir haben Hierarchien. Es sind flache Hierarchien. Also wir haben Teamleitungen. Also wir haben die Company Leads, die aber eigentlich, glaube ich, eher auf einer kollegialen Ebene mit den Teamleads zusammenarbeiten und dann haben wir die Mitarbeitenden, die jetzt eben eine spezifische Rolle ausführen innerhalb dieser Teams. Und es gibt dadurch schon auch einen gewissen hierarchischen Rahmen, der einfach auch in dieser sehr dynamischen Wachstumssituation sehr notwendig war, also im Sinne von einer Bündelung von Informationen, im Sinne von einer Begleitung eben des Teams. aber jetzt nicht unbedingt ausgelegt eben als eine Machtposition oder als ein, ich entscheide jetzt alles, weil ich Teamleitung bin. So, also wir haben das schon auch Führung eben eher als eine Art Dienstleistung definiert und nicht als, als reine Machtposition. Aber dennoch gibt es natürlich Aufgaben, die in der Führung liegen, wie auch mal eine Priorisierung oder ne, eine Entscheidung für eine Besetzung einer Stelle und so weiter. Das heißt, und es ist aber ganz schwierig, mit flachen Hierarchien umzugehen. Also gerade wenn man, wie wir, das gar nicht so deutlich definiert, was das eigentlich jetzt genau bedeutet. Also das ist halt auch eine konstante Arbeit daran, aber es ist eben auch etwas, wo schnell Missverständnisse entstehen können. Also für den einen sind die Hierarchien schon viel zu krass und für die nächste Person sind sie viel zu wenig da und dadurch entsteht dann auf beiden Seiten eine Unsicherheit oder ein Frust. Deswegen ist, das ist schon eine große Herausforderung, da eben den eigenen Weg zu gehen und auch alle mitzunehmen.
Wie viele Teams habt ihr insgesamt?
Ich rate jetzt 15 ungefähr.
Und jetzt noch eine fiesere Frage, durchschnittliche Teamgröße?
Ja, also kann man, also wir haben vor kurzem auch in großen Teams wieder eigene Teambereiche eingeführt, sodass wir schon sagen, eigentlich sollte ein Team nicht mehr als 8 Personen haben, jetzt mit einer Teamleitung.
Warum 8?
Ist einfach so ein jetzt bei uns auch ein Erfahrungswert, aber auch etwas, was sich auch in der Theorie auch so ungefähr bestätigt. Also man merkt einfach, dass wenn ein Team sehr viel größer wird, dass sich dann sowieso Gruppen sehr von alleine einfach bilden, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, um weiter effizient auch arbeiten zu können.
Ja. Okay. Ist das denn unterschiedlich? Also wo entstehen denn die inneren Probleme eher? Bei den Company Leads, bei den Team Leads oder auch bei den Teammitgliedern? Lässt sich das irgendwie nachhalten?
Also ich glaube, dass das was ist, was sich durch die komplette Organisation zieht und dass das in Individuen dann unterschiedlich ist. Das hat aber gar nichts mit der Position zu tun, ja. Unbedingt. Und es ist aber so, dass wenn so eine Unsicherheit zum Beispiel oder eine fehlende Reife in der Teamleitung vorhanden ist, dass es natürlich einen ganz anderen Impact haben kann aufs Team. Also teilweise auch das ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist einfach, also das zieht sich durch. Das ist, glaube ich, einfach gesellschaftlich auch so. Deswegen, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, wenn man diese Themen angeht, tut man eigentlich auch, also hat das auch wieder was mit Gemeinwohl zu tun, weil ich glaube, Menschen, die selbstreflektiert agieren können, Selbstwirksamkeit erfahren, auch einfach in der Gesellschaft sich anders bewegen.
Also ist das so, dass ein Unternehmen wie ihr das jetzt versucht, das wieder ausbügelt, was die Schule kaputt gemacht hat?
Ja, also lass uns nicht über Schulen anfangen zu reden, weil ich es einfach horrend finde, wie wir mit unseren Kindern umgehen in so einer Situation, auch in so einer vulnerablen Situation, wo noch einfach nur vom Alter her da noch vieles nicht gefestigt ist. So würden wir nie im Leben mit Mitarbeitenden umgehen. Das ist einfach, dieses System ist komplett krank.
Also um nach außen hin Gemeinwohl oder gemeinwohlorientiert zu wirtschaften, verstehe ich das jetzt in dem Kontext richtig, dass man quasi am besten erstmal innen anfängt?
Ja, ob das jetzt ein Erstmal ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das
mitunter.
darf durchaus parallel passieren, aber ja. Es ist ein wichtiger Schritt. Ja.
Ja. Was bedeutet Resilienz in diesem Zusammenhang?
Ja, Resilienz ist auch eine spannende Sache, weil ich die natürlich auf ganz unterschiedliche Ebenen anbringen kann. Wenn ich jetzt auf der mitarbeitenden Ebene bleibe, dann bedeutet Resilienz für mich, also Resilienz jetzt am Arbeitsplatz, durchaus eben auch Sachen wie, ich weiß, wo meine persönlichen Grenzen sind. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse zu erkennen und auch so zu agieren, dass ich die Bedürfnisse im Einklang mit den Bedürfnissen der anderen, und das ist auch ein super wichtiger Punkt, auch schützen kann. Aber das ist eben, also ich glaube, das ist jetzt der wichtige Punkt, weil es gibt eben diese Resilienz auf einer individuellen Ebene und die Resilienz jetzt zum Beispiel auf einer Teamebene. Und da entstehen eben auch Bedürfnisse. Also auch damit ein Team resilient agieren kann, entstehen wieder Bedürfnisse auch gegenüber dem Individuum. Und dann hast du das Ganze nochmal auf einer Organisationsebene. So, also es sind einfach sehr unterschiedliche Aspekte, die sich gegenseitig auch teilweise im Weg stehen. Ne? Also wenn die Organisation sagt, zum Beispiel, wir haben gerade eine Krise und wir müssen eigentlich gerade sehr effizient und produktiv arbeiten, damit wir diese Krise rein wirtschaftlich meistern können, also eine von außen gegebene Situation, dann kann das durchaus im Widerspruch stehen zu dem Bewusstsein für oder dem Wunsch nach einer möglichst hohen Resilienz auf einer individuellen Ebene, weil da dann die Person halt sagen kann, pass mal auf, gerade in dieser Situation, gerade in dieser belastenden externen Situation möchte ich Muss ich mich um mich selber kümmern? Kann ich nicht so produktiv und effizient arbeiten, wie ich das vielleicht sonst gerne tun würde? Und da entsteht einfach ein Feld, in dem man sehr achtsam, glaube ich, miteinander umgehen muss, aber auch sehr viel sich eben auch selbst reflektiert, ne, um Bedürfnisse von eigenen, von anderen, von der Organisation kümmern muss. Also da entsteht einfach ein Diskussionsraum oder ein Raum, in dem Kompromisse dann entstehen müssen.
Helfen Regeln dabei? Also das Aufstellen von Regeln, von also Leitplanken, innerhalb derer man agieren kann, Automatismen, die sich dadurch ergeben können?
Also ich glaube, es gibt bestimmte Regeln, sind oft wenige einzelne Regeln dafür, dass man Räume schafft, in denen eine resiliente Zusammenarbeit möglich ist. Also sowas zum Beispiel wie Grenzen zu setzen und Freiräume zu schaffen. Ne? Also Freiräume, in denen ich zum Beispiel mich wirklich sehr konzentriert meiner persönlichen Arbeit widmen kann und nicht gestört werde von Meetings oder irgend sowas. Freiräume, dass ich sage, also hier ist ganz klar jetzt Feierabend für mich oder das ist ein Wochenende, ich bin im Urlaub, ich bin krank, ich bin nicht erreichbar. Das ist gerade in der virtuellen Zusammenarbeit, sind solche Regeln, glaube ich, unglaublich wichtig für eine, ne, Resilienz auf einer individuellen Ebene. Aber ansonsten, glaube ich, ist Resilienz eben auch ein sehr individuelles Thema. Deswegen wären zu viele Regeln auch gar nicht sinnvoll.
Ja, der zur Resilienz weiterhin, der, das sagte ich im Vorgespräch schon, aber ich wiederhole es gerne nochmal, der Soziologe Andreas Reckwitz sagte dazu oder stellte sich die Frage, wie sich Resilienz als Methode der Widerstandsfähigkeit nutzen lassen kann, ohne dabei in zu starre Muster zu verfallen, also ohne resistent zu werden. Die Frage ist Resilienz versus Resistenz. Siehst du da eine Gefahr?
Eigentlich nicht. Also ich kann nachvollziehen, woher der Gedanke kommt. Also wenn Resilienz bedeutet, dass ich sozusagen Krisen nicht mehr an mich heranlasse, dann verschwende ich auch ein Veränderungspotenzial, das durch eine Krise ausgelöst wird. Deswegen würde ich Resilienz jetzt nicht als sozusagen, ne, wir haben eine harte Schale nach außen und da passiert nichts mehr mit uns intern. Also ich lasse mich von nichts mehr berühren. Das könnte theoretisch eine Auslegung sein. So würde ich es eben nicht sehen, sondern ich glaube, dass Resilienz genau das Gegenteil eigentlich ist, dass man nach außen sehr, also sich schon die Sensibilität sozusagen erhält, also dass man mitbekommt, was eben außen passiert, ob das jetzt als Organisation ist, die sich dann eben von äußeren Bedingungen auch beeinflussen lässt oder ob das eine Person ist. Also ich glaube, Resilienz sehe ich dann eher die Chance in der Anpassungsfähigkeit. Aber für eine Anpassungsfähigkeit ist eben auch notwendig, dass ich erstmal ja einen Veränderungsdruck auch zulasse.
Mhm. Veränderungsdruck ist ein gutes Stichwort. Ich gehe jetzt mal, wir geben es jetzt ein bisschen auf Flughöhe, aus dem Unternehmen Wildling raus in die Industrie, in der Branche, in der ihr euch befindet. Da ist nicht jeder gleich, ganz und gar nicht. Ihr seid ziemlich zukunftsorientiert aufgestellt und ich habe einleitend die ein bisschen pointierten Einleitung von Shein mit euch quasi in Verbindung gebracht. Es ist so, dass, nur mal zurück zu dem Satz, dass in der Medizin die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung zeigt, wir durch die Pandemie ja auch in einer Corona-Krise sind und das könnte ja auch ein Höhepunkt einer problematischen Entwicklung gewesen sein, nämlich was mir kommt, ist, dass eigentlich noch keiner, oder dass es nicht in der öffentlichen Diskussion ist, warum eigentlich diese Pandemie entstanden ist und nicht aufgearbeitet wird, nämlich durch, und nach derzeitigen Forschungen scheint es so zu sein, nämlich durch immer noch einen radikalen Eingriff des Menschen in Ökosystemen, wo er vielleicht nichts zu suchen hat. Und da ist die Fashion-Industrie, und jetzt schlage ich mal galant den Bogen, natürlich auch relativ weit vorne dabei. Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt, ist die Fashion-Industrie in der Krise oder ist der Höhepunkt da noch gar nicht erreicht, womöglich?
Also ich glaube, dass wir nicht nur in der Fashion-Industrie, sondern insgesamt wirtschaftlich auf einen katastrophalen Zustand hinrennen, auch durch eben unsere, ne, Theorie, dass das nur funktioniert, wenn wir immer mehr Wachstum haben und uns quasi komplett sträuben, auch alternative Szenarien zu entwickeln und alternative Systeme zu designen. Ich denke, dass es einfach dass dieser Weg nicht mehr funktioniert. Er ist ja auch im Fast-Fashion-Bereich, genauso wie in anderen Industrien, ist das ein eindirektionaler Weg. Also ich habe eine Lieferkette, das hat irgendwo gehen Ressourcen rein und hinten spuckt es raus und dann ist es einfach auch Ende der Fahnenstange und das Zeug kommt auf den Müll. Und da sehe ich eben sozusagen in der, also jetzt, wenn man jetzt Resilienz als etwas auch in einem größeren Zeitraum betrachtet, ist da überhaupt keine Resilienz möglich. So, also das heißt, wir rennen da einfach auf den Abgrund zu und wollen uns die Augenbinden nicht abnehmen. Und ich denke, dass man gerade aus einem Blickpunkt der Resilienz oder auch der sich dort schon längst manifestierenden Krise anfangen muss, eben ganz anders an Themen wie Wachstum, an Themen wie Wertschöpfung, an Themen wie Gemeinwohl eben heranzugehen. Also was ist auch die Aufgabe und die Pflicht und die Verantwortung eines Unternehmens in dieser Konstellation? Und wie kann man eben wie ein gesundes Ökosystem mehr zurückgeben oder ständig auch Leben kreieren, Wert kreieren für andere, anstatt zu nehmen so und zu verbrauchen? Und also ich glaube einfach, dass es grundlegend notwendig ist, dass wir da einen anderen Blickpunkt einnehmen und eine andere Verantwortung übernehmen.
Ja, das hast du auch eingangs gesagt. Der letzte Teil dieses Gesprächs, da widmen wir uns tatsächlich dem regenerativen Wirtschaften. Da hast du auch was gesagt, dass wir zahlen da aufs Gemeinwohl ein im Bereich des regenerativen Wirtschaftens. Das fächern wir auch nochmal kurz auf. Mhm. Ihr stellt Schuhe her. Mhm. Kurz zum Produkt. Aus wie viel Komponenten besteht ein Schuh?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, natürlich, welches Modell und wir versuchen schon, so viel wie möglich zu reduzieren, also tatsächlich einen Minimalschuh anzubieten, jetzt nicht nur im Sinne der Funktion, sondern auch im Sinne dessen, was dort eigentlich reingehen muss, damit das Ding funktioniert. Aber es sind schon so 10, 12, 15 Komponenten, je nachdem.
Also ein nicht ganz unkomplexes Produkt, würde ich sagen. Und jede Ressource dieses Schuhs wird es unter Argus-Augen quasi wird entwickelt, also beschafft, wird optimiert. Die Beschaffungsprozesse werden optimiert. Ihr schaut euch sehr genau die Zulieferketten an. Das hatten wir ja auch schon in früheren Gesprächen. Das kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, da wissen wir sehr genau Bescheid. Was hat dich im Laufe dieses Weges, im Laufe dieser Jahre jetzt eigentlich zum Thema regenerativ gebracht? Mhm.
Also genau, anfangs beschäftigt man sich oder haben wir uns beschäftigt mit Themen wie Nachhaltigkeit. Also welche Dinge haben wir zur Auswahl, die möglichst wenig Schaden erzeugen? Wie können wir so produzieren, dass möglichst wenig Schaden erzeugt wird? Wie können wir den Schaden, der entsteht, reduzieren? Und ich finde, man merkt einfach, dass das nicht genug ist, beziehungsweise, also wenn man sich dann eben mit dem Thema mehr befasst, sieht man auch, wie viele Chancen es gibt, eigentlich positiv zu agieren, also einen positiven Effekt zu schaffen im sozialen Bereich, im Umweltbereich und so weiter. Und also das ist einfach so ein Perspektivwechsel hin zu, okay, natürlich, wir müssen weiter schauen, dass wir so viel Schaden wie möglich reduzieren, aber wo können wir denn eigentlich auch einen Wert schaffen? Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Fragestellung, die sich dann ergibt. Also ein ganz anderes Herangehen auch an Wirtschaften oder an jede Aktion, an ein Wertschöpfungssystem. Und dadurch ergeben sich wahnsinnig viele Chancen.
Kannst du mir da ein Beispiel zu nennen? Bei dem Thema Wolle, ne? Also Wolle ist eine der Ressourcen, eine der natürlichen Ressourcen, die ihr in euren Schuhen verarbeitet, in einem nicht unerheblichen Maße. Und ihr macht euch sehr viele Gedanken, woher diese Wolle kommt. Wie gehst du das an? Oder wie geht ihr das an?
Also die Naturstoffe, die in die Schuhe verarbeitet werden, also wenn man dort eben zurückgeht bis auf den Anbau zum Beispiel, findet man dort eine wahnsinnige Chance für einen positiven Effekt. Also ich kann Naturstoffe traditionell in Monokulturen oder jetzt eben in Massentierhaltung oder so etwas erzeugen. Mit einem sehr großen negativen Impact. Also das gilt sowohl für die Landwirtschaft, jetzt für ne, Monokulturen von Faserpflanzen und so weiter, als auch für jetzt Tierhaltung. Aber ich kann eben auch hingehen und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich anfange, in komplexeren Systemen zu denken? Also wenn ich zum Beispiel Dinge nicht anbaue als Monokultur, sondern eben als Teil von einer diversen Artenvielfalt, die dort angepflanzt wird, die auf chemischen Dünger verzichtet, die auf Pestizide verzichtet und so weiter. Dann kann ich nämlich hingehen und sagen, ich habe einen Bodenaufbau, in dem, wo mehr Kohlenstoff gespeichert wird. Oder eben, wie kann ich Schafe so halten, dass sie einen positiven Einfluss haben auf die Natur, also zum Beispiel, indem sie gehalten werden, um Biosphären zu beweiden. So. Dann habe ich dort jetzt sowohl ein Einkommen geschaffen in einer ländlichen Gegend, also für den Schäfer, indem man auch, also das hat sehr viel auch mit einer fairen Bezahlung zu tun. Also was zahle ich denn dann für diese Faser, die ich beschaffe? Also auch von einer Umverteilung von Geld entlang der Lieferkette. Und auf der anderen Seite eben, was gibt es einen positiven Impact, wenn jetzt statt, dass das mechanisch beweidet wird sozusagen, also gestutzt wird, das Grün, wenn dort eine Schafherde durchzieht. So, und das, dann sieht man eben, ne, dass das einen positiven Einfluss hat auf den Boden, auf die Artenvielfalt, auf die Insekten zum Beispiel, Population, die sich dort befindet und so weiter, auf den Wasserhaushalt zum Teil im Boden. Also es gibt dort sehr viele Einflüsse eben. Und je natürlicher diese Systeme werden, je vielfältiger, je komplexer, desto besser. Und dann kann ich eben sagen, also man würde im Prinzip hingehen und sagen, was hat denn ein Ökosystem jetzt in der Gegend für einen positiven Impact? Was passiert dort eigentlich? Wie viel Regenwasser wird recycelt sozusagen, wieder bereitgestellt? Wie viel Kohlenstoff wird gespeichert? Wo kommt die Energie her und so weiter? Und das dann als Prinzip zu übertragen auf jeden Teil der Wertschöpfungskette, das ist unser Ziel. So. Also zu sagen, ne, wenn wir eine Fabrik haben, nicht nur zu sagen, okay, wir wollen jetzt möglichst viel Wasser einsparen oder möglichst viel regenerative Energie nutzen, erneuerbare Energien nutzen oder möglichst wenig Chemikalien einsetzen, das ist auch super wichtig, sondern auch zu sagen, können wir zum Beispiel das Dach begrünen und dadurch mehr Artenvielfalt schaffen? Also wie viel Artenvielfalt wird denn geschaffen nebenan? Können wir Regenwasser recyceln? Können wir Kohlenstoff speichern? Auf welche Art und Weise? Also einfach sich da die Natur zum Vorbild zu nehmen und das dann umzulegen. Das ist eine komplexe, große Aufgabe, aber eben auch eine wahnsinnig spannende Aufgabe.
Mhm. Ja, toll. Das fand ich ein richtig gutes Beispiel zum Thema, wie man regenerativ wirtschaften, mit seinen eigenen Ressourcen umgeht und die Zusammenhänge erkennt und Ökosysteme, die Zusammenhänge von Ökosystemen erkennt. Ne? Das ist eigentlich auch wirklich so eine Erklärbäraufgabe, mit der man eigentlich gar nicht aufhören kann. Ne? Wie willst du das denn den geneigten Ski-In-Kundinnen erzählen, wenn sie dann für 2 Euro ein hübsch designtes Kleid schießen online? Hast du da eine Antwort drauf?
Also ich glaube, dass man nur über eine große eigene Transparenz, sich zu vernetzen, möglichst viele Menschen irgendwie mitzunehmen und auch mal Zusammenhänge zu erklären. Also ich glaube, man muss dort einfach erklären, was dahinter steht. So, wenn ich verstehe, was dahinter steht, dann weiß ich, dass das nicht mit guten Dingen zugehen kann, wenn irgendwas 2 Euro kostet. Aber ob das hinterher letztendlich ein Verhalten ändern kann, weiß ich nicht.
Ohne Kunden keine Produkte. Und ohne Kunden kein Wirtschaften. Am Ende des Tages muss man Profit machen, um zu überleben. Zumindest so viel Profit, dass man überleben kann. Also ist das ja auch das Gemeinwohlorientierte, das auch noch zu schaffen und auch sich zukunftsfähig aufzustellen, dass man weiterhin auch Kundinnen bekommt, die es ermöglichen, diese Art des Wirtschaftens loszulegen. Das ist ja auch eine gewaltige Herausforderung.
Also ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen oder ein Purpose-Unternehmen bedeutet natürlich nicht, dass man sagt, ich möchte nicht oder ich wende mich ab davon, irgendwie wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder so. Aber ich glaube schon, dass sich dort was verschiebt in den Prioritäten komplett und dass es zum Beispiel wichtig ist, dass das, was reinkommt, auch seinen Weg eben vor allem dorthin findet, wo es einen positiven Einfluss wieder haben kann. Also ne, wo kann ich das Geld eben umverteilen, wo kann ich das Geld investieren, um bessere Lösungen zu finden und so weiter. Und ich finde, damit widerspricht sich das gar nicht. Und auf der anderen Seite ist eine gesunde Balance ja auch eine spannende Frage. Was ist eine gesunde Balance? So, wie viel braucht es denn tatsächlich einmal, damit man diesem Purpose nachkommen kann? Also das ist für uns tatsächlich die Prämisse ist einfach, wir möchten das nicht einfach so machen, sondern wir möchten schon auch sehen, dass Wildling dem Purpose nachkommen kann. Und dafür braucht es natürlich auch Geld.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist das nicht der Treiber und das Ziel. Und ich finde, das ist einfach der Shift, den wir brauchen, weil das einfach nicht die Realität ist für die meisten Unternehmen, die ich kenne. Da ist tatsächlich, ne, die oberste Prämisse ist der Profit. Und dem wird vieles untergeordnet. Und das passiert, ne, durch unterschiedliche Interessen, die da irgendwie an dem Unternehmen zerren. Und das ist das große Problem. So, wenn wir das, also ich werde auch oft gefragt, wie schafft ihr das denn? Wie macht ihr das denn? Oder ne, wo ist denn sozusagen das Geld? Das Geld ist dafür da. Das ist auch in allen anderen Unternehmen da. Es wird nur nicht dort eingesetzt.
Liegt es am Ende tatsächlich an der Messbarkeit? Frei nach dem Motto, what you can measure, you can manage. In einer KPI-gesteuerten Welt, die wir ja nun auch schon seit vielen Jahrzehnten haben, fehlt es an einer geeigneten Kennzahl für Regenerationsfähigkeit, für positive externe Effekte?
Also definitiv haben auch Kennzahlen hier ganz viel zu suchen. Ne? Also was sind sind die tatsächlichen Kosten und nicht meine eigenen tatsächlichen Kosten, sondern das, was ich unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben koste durch meine wirtschaftliche Aktion. Wenn ich das nicht bezahlen muss, dann haben wir da ein Problem, ja. Und genauso, ne, könnte man es eben sagen für den positiven Impact. Also wenn der nicht belohnt wird sozusagen, oder man könnte durch ein Belohnen dessen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen, wobei ich das halt eigentlich schade finde. Also ich finde es eigentlich schade, wenn so etwas die Voraussetzung dafür ist, dass man das Verhalten dem anpasst. Also dass man extrinsisch motiviert werden muss durch Kosten, die mir in Rechnung gestellt werden oder durch einen Benefit, den ich dann auch bekomme, um mein Verhalten zu ändern. Ich finde, es sollte eigentlich auch, und da sind wir wieder beim Inner Work, das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Und eine Haltung. Und vielleicht, wenn wir daran arbeiten, vielleicht kommen wir sogar weiter.
Ja. Okay. Das, was reinkommt, muss seinen Weg nach draußen wieder finden und für positive externe Effekte sorgen. So ungefähr habe ich es verstanden. Ist das die Definition von regenerativen Wirtschaften?
Das ist eine spannende Zusammenfassung. Also ich muss gerade überlegen.
Ich versuche es ja nur einfach zu halten.
Also ne, in einem Kreislauf zu funktionieren, mehr zurückzugeben sozusagen, als man nimmt, ist vielleicht auch eine vereinfachte Darstellung, aber ich glaube, die kommt dem schon sehr nah. Ja? Also einfach langfristig dauerhaft als Kreislauf zu funktionieren wie ein Ökosystem, das ist für mich regeneratives Wirtschaften.
Okay, schöne Zusammenfassung, rhetorisch deutlich besser ausgedrückt, als ich es jetzt gemacht habe. Danke dir, Anna. Danke, eure inneren Probleme fast kennengelernt zu haben. Euch viel Glück. Wir sind durch das Thema Resilienz, wir sind durch das Thema Krise, wir sind durch das Thema Purpose, das Thema Gemeinwohl und Regenerationsfähigkeit, das alles in der halben Stunde. Was will man mehr? Viel Spaß und Sinn. Danke.
Danke dir, Frank.
Boah, ja, raus aus der Wildlingzentrale stehe ich jetzt hier in Engelskirchen am Bahnhof und warte auf meinen Anschlusszug nach Tettnang zu Antje von Dewitz von VD. Und es ist irgendwie ganz schön kalt hier noch im Februar, muss ich wirklich sagen. Aber gut, jetzt habe ich kurz Zeit zu rekapitulieren. Der Purpose, wir sind Teil der Regeneration, sagt Anna. Und das war wirklich ein tolles Beispiel, wie regeneratives Wirtschaften funktionieren kann. Ihr erinnert euch an die Wertschöpfungskette der Wolle als Naturstoff im Verbund mit den Schafen, die wiederum helfen, Ökosysteme auf Wiesen und Wäldern besser zu bewirtschaften und sich zu fragen, was hat ein Ökosystem vor Ort für einen positiven Impact. Und das zu übertragen auf jeden Teil der Wertschöpfungskette, das ist regeneratives Wirtschaften. Ja, und bevor ich mich gleich in den Zug setze, auch nochmal das Rezitat von Anna zum Gemeinwohl. Für sie bedeutet Gemeinwohl eine Änderung der Perspektive. Statt zentralistisch auf das eigene Wohl zu achten, darüber hinaus auf das Wohl der anderen zu schauen, die man mit der eigenen Tätigkeit beeinflusst. Relevanter können es kaum gehen in Zeiten wie diesen, siehe Ukraine-Krieg. Euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik und der Sonderreihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Wir machen weiter, ich setze mich in den Zug und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Dann bin ich bei Antje von Dewitz in Tettnang bei VD. Ciao.
Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach Tettnang Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.